SkyTail. Online-Akademie für IT-Sicherheit.
Der SkyTail-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des SkyTail Podcasts. Mittlerweile ist das unsere Folge 60, worauf wir auch ein klein bisschen stolz sind. An dieser Stelle wollen wir uns daher auch einmal bei unseren vielen treuen Hörern bedanken. Also danke! Wie gewohnt wollen wir auch heute wieder über Betrügereien, Bedrohungen und alte und neue kriminelle Maschen in der IT- und Kommunikationssicherheit plaudern. Und da darf natürlich auch ein Blick auf die US-amerikanische Messenger-Panne nicht fehlen, wo es jetzt neue Erkenntnisse und sogar eine Fortsetzung gibt. Außerdem sprechen wir über gehackte Ampeln, chinesische Autos, neue Sicherheitsfunktionen in Smartphones und DHL-Pakete. Bei mir ist wie immer Max Siegler, seines Zeichens gefragter Sicherheitsexperte und Leiter der SkyTail Online-Akademie für IT-Sicherheit. Hallo Max.
Hallo Matthias.
Max, die sicherheitstechnischen Pannen in der US-Regierung, die scheinen ja gar kein Ende zu nehmen. Das begann ja alles damit, dass man blöderweise den Chefredakteur des Magazins The Atlantic mit in einen hochgeheimen Gruppenchat eingeladen hatte, in dem es um Angriffspläne auf die Houthi-Rebellen ging. Und dann wurde bekannt, dass hochrangige Vertreter der US-Regierung den Krypto-Messenger Signal offenbar über eine spezielle App nutzen, die wichtige Sicherheitsfunktionen aushebelt.
Der Klon im Regierungszirkus.
Ja, es gab ja damals schon einige Fotos von Mike Walls, der damals noch Sicherheitsberater war, mit seinem Smartphone in der Hand. Und darauf konnte man tatsächlich sogar erkennen, dass er nicht direkt Signal genutzt hat, sondern einen Signal-Klon namens TM-Signal. Und zwar vom israelischen Softwarehersteller Telemessage.
Ja.
Der Vorteil gegenüber Signal ist, also jetzt aus Regierungssicht, dass dieser Klon eine zusätzliche Archivierungsfunktion benutzt. Das heißt, die ausgetauschten Nachrichten werden dadurch wirklich an einen externen Server übermittelt und dort archiviert, was natürlich ganz praktisch ist.
Ja.
Denn Signal bietet natürlich auch die Möglichkeit, Nachrichten direkt wieder zu löschen nach einer gewissen Zeit. Und ja, bei Regierungsinformationen möchte man das natürlich vielleicht auch ein bisschen nachvollziehbar haben, trotz aller Privacy. Allerdings gab es da jetzt bei Telemessage schon immer größere Sicherheitsbedenken, weil eben diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die man normalerweise hat bei Signal oder eben auch bei WhatsApp, die wird eben an dieser Stelle aufgehoben. Und ja, man hat es jetzt noch etwas genauer untersucht. Inzwischen kursiert nämlich auch schon der Quellcode von TM-Signal im Netz.
Und den hat das Magazin 404 Media analysiert und die haben festgestellt, dass Kopien der Nachrichten auch an Telemessage in Israel geschickt werden, was dem Messenger ja eine weitere Angriffsmöglichkeit hinzufügt.
Ja, leider. Und zwar ist es auch einem anonymen Angreifer mittlerweile gelungen, von dem Messenger archivierte Daten aus einigen Einzel- und Gruppenchats zu exfiltrieren. Darunter sind auch Chats aus dem US-Kongress, von der US-Grenzschutzbehörde, von der Kryptobörse Coinbase und einer Bank. Auch die Polizei in Washington DC nutzt diese modifizierte Anwendung und jetzt ist er an Kontaktdaten von Regierungsmitgliedern gelangt, an Nachrichteninhalte, Rufnummern und gültige Passwörter für das Backend von Telemessage.
Jo.
Laut diesem Hacker war der Aufwand relativ gering. Also er hat das so angeblich in 15 bis 20 Minuten locker abgreifen können aus dem Quellcode. Die Quelle dieser Daten ist tatsächlich wohl eine AWS-Instanz. Und ja, wie wir alle wissen, ist am Ende jetzt Mike Walls inzwischen kein Sicherheitsberater mehr. Er kriegt jetzt einen neuen tollen Job. Naja, und Telemessage hat seine Dienste inzwischen pausiert und will die Hacking-Vorwürfe natürlich untersuchen.
Ja, Journalisten im geheimen Chat, ein unsicherer Signal-Klon, der gehackt wurde, aber das ist immer noch nicht alles.
Richtig. Um Signal bzw. den Klon auf seinem privaten PC nutzen zu können, soll sich der Ex-Fox News-Moderator und aktuell amtierende US-Verteidigungsminister Pete Hegseth eine ungesicherte Internetverbindung in sein Büro legen lassen haben. Das zumindest berichtet Associated Press mit Verweis auf anonyme Quellen. Damit war sein PC ohne Sicherheitsfilter direkt mit dem öffentlichen Internet verbunden. Naja, der Grund dafür soll gewesen sein, dass der WLAN-Empfang an seinem Schreibtisch so schlecht gewesen war. Und da konnte man auch wirklich kein Kabel hinlegen oder naja, wie auch immer. Wie gesagt, offiziell bestätigt ist das nicht, aber es könnte schon unter Umständen in das Bild passen.
Und dazu passt dann auch die Meldung, dass ranghohe Vertreter der US-Regierung Amtsgeschäfte auch schon mal über private Gmail-Accounts erledigt haben sollen. Das hatte jetzt die Washington Post gemeldet und dementiert wurde das auch nicht wirklich.
Ja, Mike Walls hat dazu auch was gesagt und zwar, er habe dabei immer seine dienstliche E-Mail-Adresse in CC genommen, wegen der Archivierungsvorschriften, was die Sache ja auch nicht wirklich besser macht.
Nee, nicht wirklich. Und wir erinnern uns ja auch alle noch an die lautstarke Forderung der Republikaner, damals Hillary Clinton einzusperren, weil sie angeblich ein privates E-Mail-Konto genutzt haben soll. Lock her up, war da der Schlachtruf. Auch Ward hatte diese Geschichte 2023 immer noch wieder mal rausgekramt, aber ich denke, jetzt dürfte damit wohl erstmal Schluss sein, womit wir dann auch den US-Regierungszirkus erstmal verlassen, aber trotzdem noch ein bisschen in den USA bleiben wollen. In der folgenden Meldung nämlich geht es um die in den USA weit verbreiteten Fußgängerampeln des Herstellers Polara. Die haben sinnvollerweise auch eine Sprachausgabe, um sehbehinderten Menschen mit Ansagen wie Warten oder Gehen die Überquerung der Straßen zu erleichtern. Allerdings hat das Ganze auch einen Haken, wie sich jetzt herausgestellt hat.
Geschwätzige Ampeln.
Ja, einige dieser Ampeln sind nämlich leider gehackt worden. Es gibt eine App, Polara Field Service, und die verbindet sich per Bluetooth mit der Ampel, wenn man das Passwort kennt. Ja, jetzt muss man dann natürlich lange raten, um dieses Standardpasswort ab Werk 1234 herauszufinden. Das findet sich auch im Handbuch im Netz. Und ja, das wird häufig eben aus Bequemlichkeit nicht immer geändert. Mhm. Und ja, manchmal wird auch ein anderes einfaches Passwort vergeben. Wenn man halt erstmal drin ist in der Ampel mit diesem Passwort, dann lassen sich Schaltzeiten manipulieren oder eben die Sprachansagen ändern. Mhm. Zum Glück geht das tatsächlich nicht in Deutschland. Wir haben zuletzt noch mit einem Ampelhersteller mal über diese Details gesprochen. Das geht wirklich nicht. Und genau das haben jetzt einige Witzbolde gemacht, diese Sprachansagen zu ändern, und haben KI-Stimmen von Elon Musk, von Mark Zuckerberg oder Jeff Bezos eingespielt.
Und das klingt zum Beispiel so.
Wait. Hi, this is Mark Zuckerberg, but real ones call me the Zuck. You know, it's normal to feel uncomfortable or even violated as we forcefully insert AI into every facet of your conscious experience. And I just want to assure you, you don't need to worry, because there's absolutely nothing you can do to stop it. Anyway, see ya.
Das war jetzt die KI-Stimme von Mark Zuckerberg. Also, wie hatten die Hersteller darauf reagiert?
Die haben die App aus den Stores genommen, aber die dürfte natürlich noch weiter kursieren. Wer die haben will, bekommt die auch, und wer die schon hat, nutzt sie eh weiter. Mhm. Und das Problem ist natürlich, man müsste an jeder Ampel manuell das Passwort ändern, was bei tausenden von Ampeln, ja, pro Stadt, muss man sagen, aber ein echtes Problem ist. Mhm. Individuelle Passwörter erhöhen natürlich auch den Verwaltungsaufwand massiv und müssten auch irgendwo gespeichert werden. Das wäre natürlich auch wieder ein Problem bei einem Leak. Ein komplexes Passwort für alle ist natürlich auch keine Lösung, weil wenn das einmal gehackt ist, dann hat man auch Zugriff auf alle Ampeln. Also man denke mal an Mitarbeiter, die das Passwort kennen und dann die Firma verlassen und so weiter. Dann müsstest du eigentlich nach jedem Mitarbeiter dieses Passwort wieder ändern.
Ja, da darf man mal gespannt sein, wie die das lösen wollen. Bis dahin wird es auch weiterhin lustige Ansagen an den Ampeln geben. Mein Favorit wäre ja der hier.
What are you waiting for, Christmas?
Das ist der Klassiker aus dem 25 Jahre alten Shooter Duke Nukem. Passt irgendwie gut für eine Ampel, finde ich. Aber okay, jetzt wirklich genug gescherzt. Jetzt werden wir wieder seriös, soweit wir das überhaupt können. Zum Beispiel mit dieser Meldung, bei der es ebenfalls um KI geht, in diesem Fall um ChatGPT. Das besitzt ja Sicherheitssperren, zu Recht, um bestimmte Fragen rauszufiltern, etwa wie baue ich eine Bombe oder so. Aber die kann man auch umgehen, wie das folgende Beispiel zeigt.
Lizenzschlüssel von der KI.
In dem Beispiel geht es halt nicht um Bomben, sondern um Windows-Lizenzschlüssel. Dem YouTuber Gameboy Hub ist es nämlich gelungen, sich besagte Schlüssel zumindest für ältere Windows-Versionen bis Windows XP und auch Windows 7 von ChatGPT besorgen zu lassen.
Activating Windows has always been a part of the Windows installation experience. We're gonna see if we can activate any of the older or maybe even newer Windows versions using ChatGPT.
Direkte Anfragen nach den Lizenzschlüsseln wurden zwar blockiert, aber mit ein paar Umwegen hat er es natürlich dann doch hinbekommen, und das war auch kein Problem. Mhm. Die wollen wir hier jetzt nicht im Detail preisgeben. Wir wollen ja nicht zu unrechtmäßigen Taten anstiften.
Nein, machen wir nicht.
Ich sag mal so, es war eine Großmutter im Spiel, und die Idee, man könnte die ja vielleicht zum Einschlafen auch mal hören, diese Keys. Und das hat meine Großmutter früher schon immer gemacht. Und jetzt ist die leider verstorben, und irgendwer muss es auch vielleicht mal übernehmen, diesen Job. Ja, erstaunlicherweise konnte man mit der kostenlosen Version von ChatGPT keine XP-Schlüssel für die 64-Bit-Version rausbekommen. Mit der kostenpflichtigen Version hat das dann ohne Probleme geklappt.
Ja.
Und ja, das hat bis vor einem Jahr sogar auch noch mit Schlüsseln für Windows 11 geklappt. Das wurde jetzt inzwischen von ChatGPT behoben, aber Naja, da gab es damals eine Abmahnung noch von Microsoft. Aber jetzt im aktuellen Beispiel hat er halt mit Windows 7 Lizenzschlüsseln es tatsächlich noch geschafft. Oder zumindest hat er Windows 7 Lizenzschlüssel angefragt und konnte damit nach nur 3 Anfragen Windows 11 wirklich tatsächlich aktivieren. Das hat also wirklich funktioniert in dem Moment.
Weil mit Windows 7, glaube ich, kann man dann die kostenlose Update-Funktion von Microsoft nutzen. Deswegen kommst du bis Windows 11 damit, ne?
Ja, richtig. Vielleicht war es auch einfach ein Windows 11 Registrierungsschlüssel. Auf jeden Fall hat er das dann deutlich vorgeführt und ja, beim dritten Mal war es dann soweit und er konnte die Maschine wirklich damit aktivieren.
Aber natürlich raten wir hier nicht nachmachen, liebe Kinder, ist verboten. Kommen wir mal zu was anderem. Der Verdacht, dass in China hergestellte Geräte eventuell auch dazu genutzt werden könnten, ihre Besitzer auszuspähen, ist ja nicht neu und vermutlich auch nicht grundsätzlich falsch. Neue Nahrung bekommt das jetzt durch eine Warnung britischer Rüstungsunternehmen an ihre Mitarbeiter.
Vorsicht, China an Bord.
Sie raten jetzt ihren Mitarbeitern in chinesischen E-Autos, zum Beispiel von BYD oder XPeng, keine Smartphones zu verwenden. Die Spionagegefahr sei da viel zu groß. Aha. Und zwar, naja, gut, die Autos enthalten wie in allen anderen E-Autos natürlich auch Kameras, Mikrofone und Bluetooth-Module. Und ja, wenn Smartphones damit verbunden werden, können natürlich auch unbemerkt sensible Daten abgegriffen werden. Was weiß ich, Kontaktdaten, Telefone mitschneiden, GPS-Daten übermitteln oder was auch immer du in dem Auto sprichst. Das wäre zumindest technisch durchaus denkbar.
Ja, aus demselben Grund hatte die Bundesregierung im letzten Jahr ja ein Verbot von Komponenten für das 5G-Netz von Huawei und ZTE angekündigt. Die dürfen nämlich spätestens ab Ende 2026 nicht mehr eingesetzt werden.
Ja, Ähnliches gilt natürlich auch, man sollte auch vorsichtig sein, wenn man jetzt einen Leihwagen benutzt hat. Wenn man da sein privates Smartphone mit dem Media-Entertainment-System des Wagens synchronisiert hat, sollte man natürlich darauf achten, dass man auch die Daten wieder löscht. Sonst läuft man natürlich Gefahr, sensible Daten oder eben auch Kontakte, manchmal sind es auch Nachrichten, im Wagen zu hinterlassen.
Ja, der nächste Mieter freut sich dann oder der Wagenverleiher. Apropos Smartphones, Google hat da eine neue Sicherheitsfunktion eingeführt, nämlich wird ein Smartphone 3 Tage lang nicht entsperrt, startet es automatisch neu. Und warum? Weil Smartphones nach dem Neustart in den BFU-Status wechseln und du weißt sicher, was das ist.
Neue Sicherheitssysteme für das Smartphone.
Na klar, also in diesem BFU-Status, das heißt Before First Unlock, ist der Zugang zu den Daten wirklich erschwert. Es werden auch weniger Benachrichtigungen angezeigt, also das Android-Gerät ist dann deutlich besser geschützt. Mhm. Um diesen BFU-Status zu beenden, braucht man dann die PIN oder eben das Passwort, je nachdem, was du hast. Die biometrischen Entsperrverfahren wie Gesichtserkennung und Fingerabdruck funktionieren zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht.
Aber ist Gesichtserkennung oder Fingerabdrucksensor nicht sicherer als eine PIN?
Ja, das mag man erstmal denken. Die Begründung ist aber noch ein bisschen anders. Es gibt 2 ganz gute Gründe dafür. Und zwar gibt es in Deutschland das Recht auf Selbstbelastungsfreiheit. Und das schützt vor der Verpflichtung, dass du dich selbst belastest. Mhm. Also die sind einfach rechtlich etwas unterschiedlich gelagert. PINs und Passwörter gelten als Wissen des Nutzers und dagegen sind biometrische Merkmale wie Fingerabdruck oder Gesichtserkennung körperliche Eigenschaften, die nicht unter dieses Recht fallen. Aha. Das heißt also, Strafverfolgungsbehörden dürfen einen Verdächtigen auch nicht zwingen, seine PIN preiszugeben, aber sie können ihn mittlerweile auch zwingen, da gab es jetzt im Januar auch ein neues Urteil zu, seinen Fingerabdruck oder sein Gesicht vor den Sensor zu halten, um das Gerät zu entsperren. Das ist also schon mal rechtlich ein Thema. Das nervt übrigens auch gerade die Polizeibehörden, dass jetzt solche neuen Features da in die Geräte reinkommen. Zweiter Aspekt, und der ist dann eher technisch, bei einigen Geräten ist halt die Datenpartition verschlüsselt. Und zwar mit einem Schlüssel, der von der PIN abgeleitet ist. Ja. Das heißt, du musst erstmal diese PIN wirklich auch eingeben, damit es dann auch losgehen kann, damit die Daten entschlüsselt werden können. Unter anderem vielleicht auch die Daten zur Gesichtserkennung. Das ist also rein technisch noch gar nicht möglich in diesem Zustand.
Okay, wieder was gelernt. Dazu sind wir ja auch hier. Und noch ein neues Warnsystem, das Spam-Warnsystem von Vodafone.
Das soll jetzt bei Spam-Anrufen aus dem Ausland vor Abzocke schützen. Das ist ja vielleicht mal ein guter Ansatz.
Ja.
Und zwar bei dubiosen Nummern erscheint jetzt neuerdings eine Warnung auf dem Display. Vorsicht, Betrug ist möglich. Naja, ob sich sowas dann auch wieder abnutzt, wie die guten SSL-Zertifikatswarnhinweise, sei mal abzuwarten. Man kann jetzt den Anruf dann trotzdem annehmen, ist aber zumindest erstmal gewarnt und dieses System wurde automatisch aktiviert, ob du jetzt möchtest oder nicht. auch bei anderen Mobilfunkfirmen, die das Vodafone-Netz nutzen, zum Beispiel Freenet.
Und woher wissen die, welche Nummer nun so dubios ist?
Na gut, die haben halt einfach einen Datenpool, der ständig aktualisiert wird. Natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt ja auch ständig neue Nummern. Mhm. Die Deutsche Telekom und O2 arbeiten an ähnlichen Systemen. Die sollen jetzt bald auch kommen. Und ja, Samsung hat für seine Smartphones auch eben ein eigenes System mit einer eigenen Datenbank.
Ja, da kann ja keiner mehr sagen, man habe ihn nicht gewarnt. Gewarnt wird auch gerade vor falschen Webseiten bezüglich der ETA, ETA für Großbritannien, und zwar vom Polizeipräsidium Mittelhessen.
ETA-Formulare vom Betrüger.
Ja, diese Electronic Travel Authorization, also die kurz ETA, benötigt man ja wirklich seit April 2025 für Großbritannien. Man kann das Ganze online erledigen. Das kostet etwa 19 Euro. Dafür gibt es auch mittlerweile eine App. Hm. Eine Frau aus Gießen hatte aber im Internet jetzt nach ETA GB gesucht und war auf einer gefälschten Webseite gelandet, wo die ETA dann $99 kosten sollte. Außerdem musste sie ihre Kreditkartendaten eingeben, ein Foto hochladen und die Kopie ihres Reisepasses. Also wirklich ein absolutes Fest für Betrüger. Deswegen nur die offiziellen Kanäle benutzen, eben diese besagte App der britischen Regierung. Und da wird dann alles drüber erledigt mit dem Ausweis und mit Foto und Video und Überprüfung. Also das geht relativ einfach, habe ich letztens selbst noch gemacht.
Und den Link darauf werden wir unter unserem Podcast auch für Sie dann noch verlinken. Sicher ist ja sicher. Mehrmals berichtet hatten wir über SMS mit dem Inhalt, Ihr DHL-Paket konnte nicht zugestellt werden, bitte bestätigen Sie Ihre Adresse im Link. Jetzt ist das System dahinter aufgeflogen.
Wir konnten Ihr DHL-Paket leider nicht zustellen.
Dahinter steckt eine Betrugssoftware namens Magic Cat. Damit lassen sich Webseiten von mehr als 130 Unternehmen weltweit täuschend echt imitieren. Entwickelt hat die ein 24-jähriger Chinese, der sich Darkula nennt. Der vermietet die für mehrere hundert Dollar die Woche an Betrüger. Und sobald jemand eine gefälschte Webseite aufruft, bekommen die Betrüger eine akustische Nachricht und können in Echtzeit mitlesen.
Praktisch.
Und die haben es geschafft, von Ende 2023 bis Sommer 2024 rund 900.000 Personen weltweit zu fangen damit, und die haben dann wirklich ihre Kreditkarteninfos in die falschen Seiten eingegeben. Interessant fand ich, es waren 20.000 Personen in Deutschland, die ihre Daten eingegeben haben.
Yay.
Naja, die Dunkelziffer mag natürlich deutlich höher gewesen sein, ja. Aber rund 4.000 haben sogar den Verifizierungscode von ihrer Bank, von der App, mit eingegeben. Und so können die Betrüger dann hergehen, die nutzen das jetzt mittlerweile nicht mehr, um dann einfach Geld abzuziehen und irgendwas einmalig damit zu bezahlen. Nein, sie nehmen die Karten und fügen die dann ihren digitalen Wallets hinzu, im iPhone oder auch im Google Android Phone.
Ja.
Und ja, dann kannst du natürlich mehrfach bezahlen, und das haben die eifrig gemacht.
Ja, aber wie blöd muss man sein, um sogar seinen Verifizierungscode mit anzugeben? Ich meine, das muss doch wirklich dem Letzten auch auffallen, dass das eine ganz blöde Idee ist.
Ja, je nachdem, was du jetzt gerade machst, wenn du halt sagst, du möchtest ein DHL-Paket haben und es kostet aber nochmal zusätzliche Gebühren und man muss das irgendwie freischalten, damit es dann jetzt ausgeliefert wird, das gibt es ja tatsächlich mal beim Zoll,
ja.
Dann gibt man sowas vielleicht auch ein. Das Perfide ist natürlich, wenn die jetzt einfach ein weiteres Gerät registrieren, dann passiert ja vielleicht erstmal nichts auf deinem Konto. Das heißt, wenn die dann jetzt mal so 3-4 Wochen warten, bis sie die Kreditkarte dann das erste Mal benutzen, dann merkst du erstmal nichts und bringst das vielleicht auch mit diesem Vorfall nicht mehr in Verbindung.
Aha, stimmt. Gut gemacht. Das ist ein gewaltiges Netzwerk, was dahinter steckt. Und dieser Darkula, der hat ja sogar die Betrüger in einer Chatgruppe vernetzt, damit die sich untereinander Tipps geben können, wie die am besten die Leute abziehen können. Das war schon wirklich extrem krass. Zum Abschluss noch ein Thema, auf das wir auch schon des Öfteren hingewiesen haben. Die Gefahr, die von unzufriedenen Ex-Mitarbeitern ausgeht. Und dagegen ist man selbst in Disneyland nicht gefeit.
Mickey Maus spuckt in die Suppe.
Ja, im guten alten Disneyland. It's a small, small world. Da hatte sich auf jeden Fall ein ehemaliger Mitarbeiter aus Wut über seine Entlassung in die firmenintern genutzte Speisekartensoftware eingeloggt und dann Allergieinformationen, Preise, Menübilder und Schriftarten ausgetauscht.
Ja.
Naja, was ja besonders für Allergiker gar nicht witzig ist.
Mhm.
Und das konnte er wohl problemlos, weil er zuvor als Menu Production Manager tätig war und dann auch wusste, wie er da reinkommen konnte. Disney hatte da zwar irgendwann auch seine Passwörter resettet, aber der Mann konnte auch weiterhin da drin rumwüten. Und ja, er hatte noch die Daten von 5 anderen Disney-Mitarbeitern besessen und konnte sich dann weiter darin austoben. Ja, die Quittung kam jetzt, 3 Jahre Haft plus eine Geldstrafe von 688.000 US-Dollar.
Ja, Donald findet auch, das ist die gerechte Strafe. Und mit dem erneuten Rat Ex-Mitarbeiter doch noch so ein bisschen im Auge zu behalten und ihnen schnellstmöglich sämtliche Zugriffe auf das System des Unternehmens zu sperren, beschließen wir den 60. SkyTel-Podcast. Ihnen wünsche ich wie immer, bleiben Sie sicher. Und dir, Max, wieder mein herzlicher Dank für deine Erklärungen und Infos. Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt
SkyTel, Online-Akademie für IT-Sicherheit.
Ciao, Matthias.